hier bin ich der Türke, egal ob ich hier geboren bin oder aufgewachsen bin. Und in der Türkei ist es tatsächlich so, dass wir Deutsch-Türken werden dann so Almancı genannt. Almancı bedeutet Deutscher. Ich habe da in der Wüste geschlafen, ganz allein. Da hat meine Schwester mich angerufen und hat mir von dem Erdbeben erzählt. Da habe ich so ein bisschen schlechtes Gefühl auch gehabt, also ein schlechtes Gewissen fast schon, weil ich mir dachte, ey, die letzten Jahre, also du hast gar nicht deine Familie besucht. Ich bin halt immer unter Strom irgendwie oder immer irgendwie abgelenkt auch. Und da bin ich es nicht beim Laufen. Und also für auch, ich laufe ja nicht eine Stunde, ich laufe ja wirklich fast den ganzen Tag. Ultralaufen. Im Englischen sagt man, humbelt dich. Egal wie stark du bist, gibt es ganz oft Momente, wo du wirklich auch brichst. Ich habe auch von der Konsulin eine Tragetasche bekommen. Und diese Tasche ist so besonders. Auf der Tasche ist ein Bild mit einer Brezel und Zimit. Zimit ist so ein Sesamring, ist auch ein Brot. Und dann stand da, wir sind aus einem Teig gemacht.
Herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christo Förster und ich habe heute Savaş Koban zu Gast. Savaş ist Ultraläufer, einer, der sich das Ultraläufer-Sein, das Ultraläufer-Sein-Dürfen und damit auch seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, sehr erarbeitet hat. Der aus sehr einfachen Verhältnissen kommt, aus Bremen, aufgewachsen in einer Hochhaussiedlung, geboren in Deutschland, aber türkische Wurzeln. Um diese türkischen Wurzeln wird es heute unter anderem gehen. Denn Savaş ist aufgebrochen in die Heimat seiner Eltern und einmal rund um die Türkei gelaufen. Das ist eine unfassbar weite Strecke, sehr viel weiter, das werden wir auch in dem Gespräch feststellen, als zum Beispiel von Hamburg nach Istanbul. Hamburg ist der Ort, an dem wir zusammengesessen haben, denn Savaş wohnt aktuell in Hamburg, wenn er denn in Deutschland ist. Und ich und das Frei-Raus-Studio, wir sind ja auch in Hamburg, deswegen hat sich das wunderbar angeboten. Es geht in dem Gespräch heute aber nicht nur um das weite Laufen und um irgendwelche Ultraleistungen. Wir spüren auch mal dem nach, was da noch so dahinter steckt. Für Savaş persönlich, aber auch in dem ganzen Hype, den es gerade um das Ultralaufen geht. Wir versuchen da mal ein bisschen Differenzierung noch reinzubringen. Wir sprechen natürlich über die Türkei, wir sprechen über das, was das Besondere an der Türkei ist. Wir sprechen darüber, was es bedeutet, wirklich jeden Tag eine lange Strecke zu laufen. Und mit einer langen Strecke meine ich wirklich einen Ultramarathon über Wochen und Monate hinweg. Ich finde Savaş auch deshalb so interessant, weil ich in ihm viel mehr sehe als nur einen Menschen, der körperlich extreme Leistungen vollbringt. Weil Savaş jemand ist, der wirklich dahinter auch ganz viel mitbringt, der sich viel Gedanken über sich selbst macht, ein sehr demütiger, ein sehr respektvoller, ein sehr höflicher Mensch, so wie ich ihn erlebt habe, einfach ein sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse, einer, mit dem man eben auch über Dinge reden kann, die hinter dem Offensichtlichen sind und der immer ehrliche Antworten gibt. Wir sprechen an einer Stelle auch über ein Ultralaufformat, das heißt Backyard Ultra. Ich will das an dieser Stelle einmal kurz erklären, nicht, dass später bei dir Fragezeichen auftauchen. Das ist ein Format, bei dem es darum geht, eine Laufrunde, das sind knapp 7 Kilometer, mehrfach zu durchlaufen und zwar so oft wie möglich zu durchlaufen. Die Regel ist, dass immer zur vollen Stunde du wieder am Start stehen musst von dieser Runde. Wenn du sie also in 40 Minuten läufst, diese Runde, dann hast du noch 20 Minuten Zeit, um dich zu erholen, bevor es dann wieder auf die nächste Runde geht. Wer nicht zur vollen Stunde wieder am Start der Runde steht, der oder die scheidet aus. Und gewinnen tut das Rennen am Ende dann der oder die, die als letztes übrig bleibt. Das ist gerade schwer angesagt in dieser Ultralaufszene, gibt sehr viel Aufmerksamkeit für diese Veranstaltung. Darüber sprechen wir kurz und wenn wir das tun, dann weißt du, worüber wir da genau sprechen, wenn wir über Backyard Ultras sprechen. Ich wünsche dir viel Freude mit dem Gespräch. Wir gehen gleich rein, atmen aber vorher noch einmal kurz durch. Savasch, herzlich willkommen. Schön, dass wir wieder sprechen.
Genau, vielen Dank. Ich war ja schon mal hier und darf jetzt auf deinem bequemen Stuhl sitzen.
Ja, ich habe ein bisschen umgebaut. Genau. Das werde ich auch nochmal zeigen irgendwann. Wir sitzen hier auf schönen, gemütlichen Sesseln und ich freue mich total, dass du da bist. Ich freue mich, dich zu sehen, weil ich mich sehr gerne erinnere an unser letztes Gespräch, unser erstes Gespräch, wo wir viel über deine Herkunft auch gesprochen haben, deine Wurzeln, dein Einstieg so in die Ultraszene, ja, also in dieses lange Unterwegssein, erst mit dem Fahrrad, dann ging es los mit so einer Spontanaktion, mal von Hamburg nach Bremen laufen, 100 Kilometer, obwohl du vorher noch nie überhaupt nur einen Marathon gelaufen bist, Blut geleckt, dann gesagt, pass auf, ich laufe bis in die Türkei, das hast du gemacht und dann ein ganz großes Laufprojekt, 80 Tage waren es glaube ich auch durch Peru.
Genau, 87 Tage.
Ne? 87 Tage sogar. Ja, Wahnsinn. Und wir haben viel auch drüber gesprochen, wie du da, also über deine Beweggründe, warum du angefangen hast, diese Projekte zu machen, diese langen Distanzen zu laufen und wie du auch dir so ja deine ersten Sporen verdient hast als Abenteurer, als Extremsportler. Jetzt sitzt du hier und es ist eine ganze Zeit vergangen. Ich bin gespannt drauf zu hören, wie es dir geht, wie es dir ergangen ist in den letzten Jahren, was so passiert ist. Eine Sache, die hast du mir eben schon gesagt, bevor wir die Mikros angemacht haben. Und das fand ich besonders schön, weil wir so aus dem letzten Gespräch rausgegangen sind. Da hast du gesagt, Mensch, ich würde mir mal eine Partnerin wünschen. Da habe ich noch gesagt,
pass auf.
Ja, hast du gesagt.
Dann habe ich noch gesagt,
pass auf, wer das hier hört, ja, ich leite gerne Zuschriften weiter.
Wirklich? Ja, ich kann mich gar nicht erinnern.
Ich habe nämlich eben noch mal reingehört in unser Gespräch.
Okay.
Und wir sind so rausgegangen aus der Folge. Und jetzt hast du mir eben gesagt, du bist verheiratet mittlerweile.
Ja, genau.
Also das ist schon mal eine große Änderung. Wie kam das? Aber keine meiner Hörerinnen, die dir geschrieben hat.
Nee, das kann nicht sein, weil das war nach meiner Peru-Reise war ich wieder unterwegs. Da bin ich auf die Idee gekommen, nach Nordalbanien, da war ich in den Bergen, wunderschön, und habe da trainiert und dann dachte ich mir, okay, wohin geht's als nächstes? Hab ganz spontan auf die Karte geschaut, dachte, hier, Montenegro ist gleich um die Ecke. Bin dann nach Montenegro, war dann in der Hauptstadt, in Podgorica. Und in der Innenstadt quasi bin ich in einen Handyshop gegangen, weil ich nach einer SIM-Karte fragen wollte. Und ja, da war meine Frau, die da gearbeitet hat. Und so haben wir uns kennengelernt, Kontakt gehalten. Dann war ich noch öfter in Montenegro sie besuchen. Und ja, dann ging das eigentlich relativ schnell. Ich wusste schon direkt, okay, das ist die richtige. Ja, mittlerweile verheiratet.
Bin gespannt, was da alles noch kommt, weil auch das hast du in der letzten Folge, im letzten Gespräch gesagt, dass das so ein großer Traum von dir auch ist, eine Familie irgendwann.
Ja, unbedingt, ja. Das ist für mich das Allerwichtigste im Leben. Das ist also ein ganz großer Traum, Kinder zu haben, denen was mitzugeben, meine Erfahrungen, die ich im Leben gemacht habe, weiterzugeben, die aufwachsen zu sehen. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen und ich glaube, so für mich auch so auch irgendwo der Sinn des Lebens. Und natürlich habe ich die letzten Jahre damit verbracht, meinen Traum zu leben oder vorher auch wirklich meinen Traum hinterher zu jagen. Das hat mein ganzes Leben eingenommen, im Positiven auch. Es ist unglaublich, was alles passiert ist in den letzten Jahren. Aber ich glaube, wenn ich so an die Zukunft denke, dann das ist so das Allerwichtigste neben den ganzen Abenteuern.
Du bist ein Familientyp, ne? Obwohl du Hast du keinen Vater? Bist genau. Also ohne Vater aufgewachsen? Mhm. Natürlich hast du einen Vater, aber hast den nicht wirklich kennengelernt. Ja, bist mit deiner Mutter, einer Schwester und einem Bruder aufgewachsen in Bremen.
Ja.
Auch unter sehr einfachen Verhältnissen. Aber die Familie hat immer eine Rolle gespielt. Ne?
Ja, unglaublicher Zusammenhalt bei uns, gerade in den schwierigen Zeiten. Das war sehr, sehr wichtig, weil wir haben niemand anderes gehabt in Deutschland. Ich hatte keine Tanten, Onkel, die sind alle in der Türkei. Und so waren wir wirklich eng zusammengeschweißt, haben uns gegenseitig unterstützt. Meine Mutter kam aus der Türkei, als sie geheiratet hat. Das heißt, für sie war es auch sehr, sehr schwierig. Dann hier ganz andere Welt für sie, ganz neue Sprache und dann halt direkt auch schon alleine mit den Kindern viel gearbeitet und deswegen war so meine Schwester auch irgendwie meine Ersatzmutter gefühlt und sie war auch die Dolmetscherin für meine Mutter, sie war auch also ganz, ganz viel gemacht, ja, deswegen, also ich bin unglaublich stolz auf meine Mutter auch, weil man als Kind das nicht so versteht oder realisiert, was sie da eigentlich durchgemacht hat, aber wenn man älter wird, dann realisiert man das dann, wie was sie da eigentlich durchgemacht hat und wie gut sie das auch gemacht hat, weil wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, ich habe eine schöne Kindheit gehabt, ich erinnere mich sehr, sehr gern zurück an meine Kindheit und mir hat es nie an irgendwas gefehlt, natürlich einfache Verhältnisse, kein Papa, aber wie gesagt, ich habe von Anfang an keinen Papa gehabt, also selbst das Wort Papa ist für mich, das habe ich schon mal gesagt, das ist für mich ein Fremdwort, weil ich habe es nie zu jemandem gesagt, deswegen, es hat mir trotzdem nie an irgendwas gefehlt, weil meine Mutter einfach, ja, das ganz gut alleine geschafft hat.
Ja, als Kind nimmst du das, hast du das schon gesagt, gar nicht so wahr. Du siehst das ein Stück weit ja auch als selbstverständlich, dass es so ist, wie es ist. Mhm. Aber was da dann auch für Arbeit, was für ein Einsatz dahinter ist, ne, von deiner Mutter in dem Fall aus, was das bedeutet hat, dass es für dich sich so angefühlt hat, dass alles gut ist. Das ist ja nicht so selbstverständlich. Mhm. War das auch ein Grund, warum du gesagt hast, pass auf, ich möchte meine Familie noch mal ein bisschen besser kennenlernen? Und zwar jetzt nicht nur die, die da war, als ich groß geworden bin, sondern die, die dahinter steht, also die Familie meiner Mutter, die ja noch in der Türkei war.
Also ich kenne die Familie meiner Mutter. Aus der Kindheit waren wir, wenn wir die Möglichkeit hatten, in die Türkei zu reisen, in den Sommerferien, dann sind wir in die Heimatstadt meiner Mutter, nach Kahramanmaraş, das ist so im Südosten der Türkei. Und ich erinnere mich dann wirklich sehr, das ist für mich dann auch für ein Kind, der in Deutschland groß wird, dann wieder zurück in so ein Dorf, das war so was ganz Neues für mich. Aber genau, da habe ich die Familie getroffen und ich wusste ja auch, wie wichtig die Familie für meine Mutter auch war, auch wenn sie in Deutschland gelebt hat. Sie war wirklich täglich im Kontakt mit ihren Geschwistern in der Türkei. Deswegen kannte ich die Familie schon aus meiner Kindheit. Danach aber, als ich dann älter wurde, war ich dann länger nicht mehr dort zu Besuch, hatte dann weniger Kontakt zu der Familie. Genau.
Du hast geschrieben, irgendwo, ich weiß es gar nicht, ob es in dem neuen Buch jetzt ist oder wo es war, ich habe es auf jeden Fall gelesen, dass du immer so identitär zwischen den Stühlen dich gefühlt hast. In Deutschland der Türke, in der Türkei der Deutsche, weil du beides in dir getragen hast. Ja, aber dann doch irgendwo ein Stück weit dich oft fremd gefühlt hast.
Genau. Wie du schon gesagt hast, hier bin ich der Türke, egal ob ich hier geboren bin oder aufgewachsen bin. Und in der Türkei ist es tatsächlich so, dass wir Deutsch-Türken werden dann so Almancı genannt. Almancı bedeutet Deutscher. So. Und ich glaube, viele Deutsch-Türken in Deutschland kennen das, ja, dass man das Gefühl hat, irgendwie, ja, was bin ich jetzt? Man muss sich irgendwie entscheiden. Deswegen war diese Reise jetzt, die letzte Reise, die ich gemacht habe, super wichtig. Und da habe ich auch eine wirklich große Erkenntnis gewonnen.
In die Türkei. Du hast dir vorgenommen, ich möchte einmal rund um die Türkei laufen, von Istanbul nach Istanbul. Warum?
Ich bin ein Abenteurer, ich bin auch ein Extremsportler. Also es ist auch die Herausforderung, was mich reizt, von Anfang an schon. Aber mit dieser Reise, das war so ganz anders als die Projekte davor, weil das war für mich mehr eine persönliche, wirklich sehr persönliche Reise. Wie gesagt, ich bin in Deutschland geboren, aufgewachsen. Die Türkei war für mich irgendwo trotzdem ein bisschen fremd. Das heißt, ich kannte Istanbul, habe ich mal besucht. Ich bin genau nach Istanbul gelaufen, ja, tatsächlich damals von Deutschland. Und kannte die Heimatstadt aus meiner Kindheit auch von meiner Mutter. Mehr habe ich aber nicht gesehen. Deswegen wusste ich nicht viel. Deswegen war das insgeheim immer schon so im Hinterkopf. Das hat schon damals angefangen, als ich von München nach Istanbul gelaufen bin, 2021, als ich in Istanbul ankam. Und man muss wissen, Istanbul ist ja schon ja nicht allzu weit weg von der griechischen Grenze. Es ist im Nordwesten. Das heißt, ich bin, als ich hingelaufen bin, gar nicht viel in der Türkei gelaufen. Ja, diese 45 Tage, da war ich 95% der Zeit nicht in der Türkei. Und als ich in Istanbul ankam, ja, war ich am Ziel dann mit diesem Projekt. Aber gefühlt, so hatte ich das Gefühl, ich darf hier doch gar nicht aufhören. Jetzt bin ich doch erst gerade hier. Also dieses Gefühl hatte ich schon. Und die Familie, von der ich gesprochen habe, die haben mir damals schon als spaßeshalber gesagt, hey, lauf doch ein Stück weiter, dann kannst du gleich zu uns kommen. Was so ganz am Ende, anderen Ende des Landes war. Aber was auch ausschlaggebend war, war auch die Peru-Reise, als ich am letzten Tag, ich glaube, in der Nacht habe ich einen Anruf bekommen. Ich habe da in der Wüste geschlafen, ganz allein, einen Tag vor meinem Zieleinlauf in Lima. Da hat meine Schwester mich angerufen und hat mir von dem Erdbeben erzählt, was vor 3 Jahren war. Dass meine Mutter es nicht gut ging, dass sie ihre Familie nicht erreichen kann, dass es ganz schlimm war. Ich konnte es in dem Moment noch gar nicht so wirklich begreifen, weil ich wusste, es gibt öfter mal ein Erdbeben in der Türkei, auch also kleinere, wo auch dann nicht allzu Schlimmes passiert. Und ich habe das dann erst später wirklich realisiert, wie schlimm es war. Als ich dann wieder in Deutschland war und mich damit beschäftigt habe und gesehen habe, wie es der Familie dann ging in der Türkei, dass die alle ihre Häuser verloren haben, in Zelten übernachtet haben, da habe ich so ein bisschen ein schlechtes Gefühl auch gehabt, also ein schlechtes Gewissen fast schon, weil ich mir dachte, ey, die letzten Jahre, also überhaupt, du hast gar nicht deine Familie besucht in der Türkei, auch wenn du wenig Kontakt zu denen hast. Ich habe das Gefühl gehabt, irgendwie, ich muss die irgendwie wieder treffen. Deswegen kam dieses Gefühl mit der Türkei wieder hoch. Und dann hatte ich ganz schnell auch die Idee, das zu machen, einmal komplett um die Türkei zu laufen und dann in Istanbul zu starten, dann in Istanbul wieder aufzuhören, ja.
Wieder den Kontakt aufzunehmen in die Türkei, das ist ja das eine, und zur Familie, man hätte ja auch einfach hinreisen können und sagen können, ich bin jetzt mal 2 Wochen da, ja, oder 3 Wochen, um die Türkei herumlaufen ist ja nochmal was anderes, das machst du einfach gerne, du läufst gerne und machst auch gerne solche Projekte, und deswegen hat sich das, ich will jetzt nicht sagen angeboten, aber war natürlich eine tolle Möglichkeit, mal für die Vorstellung auch von den Dimensionen, einmal rund um die Türkei zu laufen, ist weiter als von hier nach Istanbul, oder?
Ja, das ist mehr als das Doppelte. Knapp 5000 Kilometer. Das unterschätzt man, weil, das habe ich auch gesagt, ne, das ist ein Riesenland von der Fläche her. Ich bin natürlich an mehreren Ländern gegrenzt. Und das ist, keine Ahnung, also 5000 Kilometer, muss man sagen, das ist von Deutschland fast schon an die chinesische Grenze. Deswegen, aber für mich, genau, war das Ziel dann, um die Türkei zu laufen. Ja.
Um auch ein Stück weit dich selbst zu finden da wieder und einen Teil deiner Identität, um die Türkei besser zu verstehen? Oder?
Ja, ich wusste gar nicht, was es mit mir machen wird. Wenn ich durch ein Land laufe, ne, statt einfach mal durchzureisen, ich werde das Land nochmal viel besser kennenlernen. Die Verbindung ist ganz anders, wenn du das auch mit diesen körperlichen Herausforderungen, das ist ganz, ganz anders. Ich bin wirklich von Dorf zu Dorf gelaufen, habe ganz, ganz viele Menschen getroffen, die mich zum Tee eingeladen haben, die mich zum Essen eingeladen haben, und auch unglaublich spannend für mich, das Land kennenzulernen, weil ich war wirklich sehr überrascht, wie wenig mich aus der Türkei auskannte, weil es wirklich von den verschiedenen Regionen so unterschiedliche Kulturen, nicht nur mit dem Essen, sondern auch die Menschen und landschaftlich auch. Also vor allem, ich erinnere mich noch, als ich im Nordosten war, habe ich das Gefühl gehabt, so ich könnte jetzt auch in Peru sein, von der Landschaft her. So unglaubliche Landschaften und so viele Begegnungen, Gespräche und natürlich auch mein Highlight, auch durch das Dorf meiner Mutter zu laufen, ja.
Liegt das so irgendwo am Rand oder musstest du dann einen Schlenker laufen?
Ich musste einen kleinen Schlenker machen, ja, genau. Aber das war kein Problem, das war genau. Ich hätte da nicht vorbeilaufen können, so. Das war für mich wichtig, da lang zu laufen. Ein komisches Gefühl, so zu wissen, ich bin jetzt zu Fuß hergekommen, so, und ja.
Wie viel Raum war denn da für Begegnungen und für wirklich auch mal irgendwo verweilen? Weil das ist ja auch, zumindest in der Vorstellung, auch meiner Vorstellung, ein Stück weit eine Diskrepanz. Einerseits dieses Kilometer machen jeden Tag. Ja, du bist ja viele, viele Kilometer gelaufen, waren wahrscheinlich wieder so 70, 60, ja, 70, genau, 80 ja. Kilometer am Tag. Ja. Das braucht ja Zeit. So, ja. Da kannst du ja nicht viel Pause machen. Ja. Wie viel Raum war da für so Begegnungen? Auch mal zu sagen, spontan, pass auf, hier bleibe ich jetzt mal, weil hier passiert gerade was Besonderes.
Aber das Gute ist, ich war alleine. Ich war die meiste Zeit alleine. Es war zwischendurch am Anfang oder am Ende ein Kamerateam da, die mich ein paar Tage begleitet haben und Bilder eingefangen haben. Aber sonst war ich alleine. Und das Gute daran ist, wenn du ganz alleine bist und ich musste ja neben dem Laufen auch mich um, dass ich was esse, dass ich eine Unterkunft finde. Und das heißt, ich komme so in Kontakt mit den Menschen. Deswegen war es auch ganz gut. Und wenn du zu Fuß unterwegs bist, dann würde ich dann siehst du alles noch viel, erlebst alles noch intensiver. Und das heißt, ich hätte auch, wenn es eine rein sportliche Challenge für mich gewesen wäre, hätte ich auch ein paar Kilometer mehr am Tag machen können. Aber darum ging es mir gar nicht bei diesem Projekt. Natürlich muss es aber auch eine Herausforderung sein, sonst hätte ich gar nicht diesen Reiz, erst loszulaufen. Ich konnte auch gar nicht anders, als wenn ich an den Straßenrand angehalten wurde von Leuten, hey, was machst du, wo bist du, komm her, trink einen Tee. Dann habe ich das Angebot immer angenommen und dann wollte ich weiterlaufen, haben die gesagt, nee, trink noch einen Tee, und dann habe ich noch einen Tee getrunken. Also da war ich ganz, ganz entspannt, da war ich jetzt nicht so, dass ich sage, nee, ich muss jetzt Kilometer ballern. Da habe ich mir die Zeit genommen und ganz wichtig auch zu sagen, was ich eigentlich bei solchen Projekten nie mache, ich bin halt jeden Tag unterwegs, wo ich jeden Tag einen Ultramarathon laufe, um einfach auch wirklich in Bewegung zu bleiben, auch für meine persönliche Challenge. Aber ich habe in der Heimatstadt, wo ich da ankam, bin ich dann noch einen Tag länger geblieben, weil es mir wichtig war, da nicht einfach kurz die Familie zu sehen, zu grüßen und dann wieder zu verabschieden. Mir war wichtig, dass ich da nochmal, also mindestens einen ganzen Tag mit denen verbringe, alle treffe. Und genau, das hat auch sehr, sehr gut getan, ja. Nur am nächsten Tag habe ich das dann zu spüren
gespürt. Da waren die Beine etwas schwer.
Ja, genau, weil man denkt, ist doch gut, wenn du einen Tag Pause machst. Stimmt eigentlich gar nicht, weil dann bist du so komplett raus aus dem Rhythmus. Das war dann so, ja, so schwieriger nächster Tag dann. Ja.
So wie du unterwegs warst, das nennt man ja so in der Szene dann unsupported, ja, also ohne Unterstützung, sprich ohne jemanden, der da einem das Wasser reicht, ja, oder sich schon vorher um Unterkünfte kümmert und so weiter oder mal die Füße massiert, also ohne Begleitfahrzeug. Mhm. Das ist ja schon nochmal eine besondere Herausforderung. In Peru hast du ja teilweise auch dann draußen im Zelt geschlafen. Wie hast du es in der Türkei gemacht?
Ja, erstmal zu diesem Unsupported. Das ist für mich sogar die größte Herausforderung. Also es geht manchmal gar nicht mehr darum, noch die Kilometer zu machen, weil das hört sich jetzt voll komisch an. Irgendwie, ich muss da vorsichtig sein, weil das ist schon fast das Einfache auf der Reise, weil irgendwann gewöhnst du dich ja auch wirklich an die Belastung und ich bin ja auch trainiert und das heißt, das ist gar nicht das große Problem, aber jetzt, was in der Türkei auch dazu kam, ins Unsupported, damit man das sich vorstellen kann, die Schuhe, die halten auch nur eine Woche, ne, wenn du jeden Tag so Kilometerball ist und nur ein Paar hast, wo du auch nicht wechseln kannst. Das heißt, ich habe ganz oft bin ich mit Schuhen ohne Dämpfung und oft in der Türkei war der Unterschied zwischen Peru und Türkei, ich bin halt 99% auf Asphalt gelaufen, auf ganz harten Untergrund. Das war dann so, wo ich Probleme hatte, auch dann das erste Mal bei so einem Projekt, wo ich dann Probleme mit den Gelenken hatte, das habe ich nie. Das ist so, was dazu gehört, wenn du ein Begleitfahrzeug hast, ein Team, kannst du dich immer gut versorgen, hast du neue, frische Schuhe dabei, transportieren. Und wie gesagt, wie du schon gesagt hast, ich musste mich um Unterkünfte kümmern und um alles Organisatorische. Ich habe meinen Rucksack dabei, wo ich für 80 Tage lang ja irgendwie meine Sachen mitschleppen muss. Und damit zu laufen, ist auch nicht einfach. Ja, und aber auch so von dem Mentalen her. es ist niemand da, der mich in schwierigen Situationen anfeuert oder motiviert oder mir Sicherheit, das Gefühl von Sicherheit gibt. Ne? Ich bin ganz oft auch irgendwo im Dunkeln gelaufen, ganz alleine. Das macht auch sehr viel aus. Aber das ist für mich auch gerade das Spannende. Das ist für mich, das macht das Abenteuer dann aus. Das ist für mich mehr ein Abenteuer und auch eine größere Herausforderung. Ja, wenn es jetzt nur, wenn ich mir vorstelle, ich würde die gleiche Reise mit einem Team machen und mich nur auf das Laufen konzentrieren, dann wäre es halt eine sportliche Challenge, aber mehr auch nicht. Deswegen war es so nochmal besonders mit diesem Projekt sehr, sehr gut, dass ich da allein unterwegs war und das ist unsupported.
Weil du ja auch nicht immer ganz genau im Vorhinein wusstest, wie weit du kommst, hast du dann spontan geguckt, ja, wenn du in den Ort kamst, ey, wo kann ich hier pennen? Oder schon mal dann vorher, ich weiß nicht, booking.com oder wie funktioniert das dann in der Türkei?
Booking.com funktioniert irgendwie nicht in der Türkei, ich weiß ja nicht warum. Aber nee, ich liebe es, diese Projekte, also gerade was, wenn es auf die Route kommt, nicht ins Detail zu planen, weil ich halte mir das gerne offen und lauf los. Natürlich schaue ich halt drauf, so ungefähr ganz grob, wo komme ich an, wie lange wird es dauern, bis ich da ankomme und alles. Aber das heißt, ich habe das wirklich sehr spontan gemacht mit den Unkosten, habe vorher nie wirklich was gebucht, habe ganz oft am Tag, wenn ich ungefähr dann wusste, okay, heute werde ich da ankommen, so, habe ich einfach irgendwie ganz schnell das nächstbeste Hotel angerufen und habe gesagt, ja, ich komme gleich in 2-3 Stunden oder so, oder heute Abend. Hab dann so gebucht, ganz unkompliziert. Das ging auch immer eigentlich. Mir war wichtig auf der Reise, das ist wieder der große Unterschied zu Peru, weil Peru habe ich oft keine Wahl gehabt, als draußen zu schlafen, weil das Land einfach weniger besiedelt ist. Manchmal gab es so hunderte Kilometer, wo es kein Hotel, keine Restaurants, keine Tankstellen gab. Und ich wusste schon, in der Türkei ist es anders, da findest du irgendwie immer irgendwas. Deswegen war für mich klar, dann wäre es ein bisschen besser, wenn ich ein bisschen weniger Gewicht habe auf meinem Rücken. Klar, ja. Das heißt, ich muss ja kein Zelt und also weniger Equipment. Und dann wird das Laufen nochmal ein bisschen besser für mich klappen. Ich werde Unterkünfte finden, ich werde sonst Leute treffen, die mich vielleicht einladen. Und das ging auch gut. Vor allem, ich bin ja gegen den Uhrzeigersinn gelaufen. Das heißt, ich bin im Westen, im Süden ist sehr viele Urlaubsorte, ganz, ganz viele Hotels unterwegs, bis ich in Richtung Osten ankam. Und da habe ich gemerkt, dass ich Schwierigkeiten hatte. Es wurden halt immer weniger Hotels auf der Strecke, ja, alle 60, 70 Kilometer. Bin dann gelaufen, bis zum Abend dann, genau, ich war fertig. Es war weit und breit kein Hotel. Und auch nirgendwo, wo ich nach Unterkunft fragen konnte. Das heißt, ich musste irgendwie in die nächste Stadt fahren, bin dann irgendwie per Anhalter oder so oder mit dem Bus oder keine, ich weiß gar nicht mehr unterschiedlich, bin dann in die nächste Stadt gefahren abends, hab im Hotel geschlafen, bin am nächsten Morgen wieder zurück zu dem Punkt gefahren und wo ich aufgehört habe zu laufen, bin da wieder losgelaufen. Du kannst dir nicht vorstellen, was für ein Stress das war. Also erstmal von der Zeit her, wie viel Zeit ich auch verloren habe und vom Stress einfach her, dass man sich da noch...
Die Zeit, wenn du nicht läufst, brauchst du ja zur Regeneration eigentlich.
Genau, auch, um runterzukommen. Genau. Auf dieser Aufwand auch, dieser Stress und Zeit, das ist dann, okay, dann dachte ich mir, oh, wenn es 1-2 Mal vorkommt, okay, ne, mache ich. Aber dann, je mehr ich in den Osten, war es halt immer schwieriger und deswegen kam auch, wenn man sich die Route anschaut, jetzt im Nachhinein, die ich gelaufen bin, auf der Karte, da sieht man, ich bin bis nach Mardin gelaufen, das ist auch im Südosten. Und dann musste ich eine Entscheidung treffen, weil da habe ich auf die Karte geschaut, dann, wo es halt immer schwieriger wurde, wo es, okay, jetzt musst du mal wirklich draufschauen, gucken, wie wird das jetzt mit den Unterkünften noch. Und ich habe gesehen, dass es ganz im Osten der Türkei sehr schwierig gewesen wäre mit der Unterkunft, weil da im Gebirge hunderte Kilometer wirklich kaum Unterkünfte gab und dachte, ey, das wird schwierig jetzt so alleine. Deswegen habe ich dann die Entscheidung getroffen, von Mardin dann die Route zu ändern, dass ich dann nördlich gelaufen bin, dann wieder in den Osten Richtung armenische Grenze wieder. Also quasi nicht um den Wannsee, sogar noch davor. Und das ging dann wieder gut im Norden, als ich dann wieder ankam. Aber ja, das ist genau was dazu gehört, wenn man unsupported unterwegs ist, ja, sich darum zu kümmern, ja.
Aber vorher hast du das nicht angeguckt.
Doch, habe ich angeguckt. Ja. Aber ich bin auch.
Tanz ist ja schon durch.
Ne? Genau. Aber ja, ich, nee, das,
manche Dinge ergeben sich ja dann doch erst vor Ort. So, ne?
Genau, aber könnte man jetzt sagen, man könnte sagen, ja, aber das hättest du dir da angucken können. Aber ich bin einfach nicht der Typ, der das ins Detail plant. So. Natürlich, ich weiß, ich gucke ungefähr ganz grob, ich weiß, was ich da tue, ich plane meine Reise, aber nicht so ins Detail, weil ich mir das gerne offen halten würde. Und es ist für mich auch so eine Challenge, ja, auch in der Situation dann auch eine Lösung zu finden. Das ist für mich auch so der Reiz. Und das war es dann auch.
Kenne ich total. Also kann ich super nachvollziehen, weil ich es genauso mache, weil ich manchmal das gar nicht so zerdenken will vorher, weil ich dann noch dahinter kommen könnte, dass es vielleicht gar keine gute Idee ist. Da sage ich lieber gar nicht so viel drüber nachdenken, einfach machen und irgendwie wird es schon eine Lösung geben dann vor Ort. Du hast gesagt, du hast auf die Karte geguckt. Ich kann das hier parallel auch machen. Du hast nämlich in dem Buch, was du geschrieben hast, über dieses Projekt, über dieses Abenteuer Türkei, auch vorne eine Karte drin, der das ganz gut nachzuvollziehen ist, ne? Wo du da auch nochmal die Route geändert hast. Und ich erinnere mich daran, du hast die Schuhe angesprochen, dass ich das auf Instagram ein paar Mal gesehen habe, dass du auf der Suche nach Schuhen warst, während du unterwegs warst. In irgendeinem Einkaufszentrum, dann die Frage war, wo gibt es denn hier einen Schuhladen? Na, kriege ich irgendwo Schuhe? Weiß jemand was? Ich brauche neue.
Ja, also das war, gut, dass du das ansprichst, das war auch wieder eine Herausforderung, weil Türkei ist ein Riesenland, ja, aber das Laufen, der Laufsport, die Lauf-Community ist nicht zu vergleichen wie in Deutschland. In Deutschland, man muss sich vorstellen, wenn wir jetzt rausgehen, du siehst jeden Tag jemanden, der joggen geht draußen, es gibt viele Leute, die auf dem Fahrrad fahren und so. Das ist in anderen Ländern nicht so ganz normal, auch in der Türkei. Es gibt Lauf-Communities, habe ich dann auch während der Reise kennengelernt, aber es ist weniger. Das heißt, du wirst auch nicht immer irgendwie viele Laufschuhläden finden. Und damit habe ich voll die Probleme gehabt, weil ich musste halt regelmäßig die Schuhe wechseln, war dann sogar teilweise in Großstädten, wo ich dann auch keine Wahl hatte. Deswegen hat es nicht immer geklappt, dass ich frische Schuhe hatte. Und das war aber dann auch die Herausforderung, wo ich es dann körperlich dann auch gemerkt habe. Ja, da habe ich dann jemanden kennengelernt, der ist Läufer, also Hobbyläufer aus der Türkei. Bülent Abi nenne ich ihn. Abi ist groß, als großer Bruder, aus Respekt sagt man das so. Und den habe ich in Gaziantep kennengelernt. Und der hat mir, als ich da ankam, wieder keine Schuhe gefunden. Er hat mir seine Laufschuhe geschenkt. Wir hatten zufällig zum Glück dieselbe Schuhgröße und hat meine ganze Reise begleitet auch so. Also hat das verfolgt natürlich auch über Social Media, hat mich immer alle paar Tage gefragt, ob ich was brauche, ob er mir irgendwie helfen kann. Der hat mir sogar auch ein paar Schuhe dann per Post geschickt, wo er wusste, okay, ich werde in ein paar Tagen da ankommen. Das hat dann mal gut geklappt. Da war ich unglaublich dankbar, ja.
Du hast gesagt, viel Straße bist du gelaufen. Mhm. War das von Anfang an dann auch so geplant? Hätte es die Möglichkeit gegeben, nochmal zu gucken, ich laufe dann doch mehr Trails? Oder war das wieder schwierig wegen dem Unsupported-Ding, weil du ja dann noch mehr entfernt bist von irgendwelchen Ortschaften?
Ja, einerseits das, ja. Einerseits noch mehr schwierig wegen Unsupported. Aber andererseits war das Ziel ja auch mit dem Projekt, ich laufe ja von A nach B, also von Istanbul, und muss ja die Kilometer, das ist ja meine Aufgabe für mich, was ich mir selbst gesetzt habe, will die Kilometer am Tag schaffen. Das heißt, das ist so der schnellste Weg quasi. Hätte ich jetzt eine Reise gemacht, wo ich sage, ey, ich laufe jetzt die schönsten Trails, dann wäre es ganz was anderes gewesen. Aber hier ging es darum, ich hab einen Weg, den ich laufen muss. Deswegen war es sehr viel Straße, aber ich habe oft auch die Möglichkeit gehabt, als ich durch die Dörfer gelaufen bin, gab es dann auch wirklich schöne Routen und auch mal abseits der Straßen, genau, was auch sehr, sehr schön war, ja.
Welchen Teil deiner Identität, ich sag mal von türkischer Seite, hast du für dich neu entdeckt, den du vorher noch nicht kanntest?
Oh, das ist eine gute Frage. Es gab ganz oft Momente während der Reise, wo ich mir auch dachte, nee, hier bist du deutsch. Wir Deutsche sind ja, was so Regeln angeht, sehr, sehr strikt so, im Gegensatz zu anderen Ländern auch, vielen anderen Ländern. Und da war ich, gab ich auch oft Momente gehabt, wo ich mich dann so geärgert habe darüber. Und da habe ich das dann auch gemerkt, so, okay, da bist du eher deutsch. Das Türkische wiederum, was ich so schön fand in der Türkei, ist, dass die Menschen, ja, auf der Straße, keiner ist sich fremd, wirklich. Ja, deswegen dieses, auf der Straße, wenn du eine ältere Dame triffst, du sprichst sie mit Tante an oder Onkel, so einen älteren Mann, oder sagst Abi, man ist, ich, das ist so, was ich super schön finde.
Laufen ist für dich auch eine Therapie.
Ja.
Was für Themen bewegst du beim Laufen?
Ja, das Laufen, wie kann ich es beschreiben? Dadurch, dass ich auf so ein Projekt quasi so laufe, dass ich bin quasi fast in so einem Autopilot. Ich baller ja, also ich renne ja nicht so schnell, wie ich kann. Ne? Das ist der Unterschied zwischen mir und einem Profi-Marathonläufer. Ja? Der eine ganz schnelle Zeit, der läuft mit maximalen Herzleistungen. Bei mir geht es eher um, ich muss mich eher bremsen auf so einem Projekt, Energiemanagement betreiben, weil ich mich nicht verletzen darf und regenerieren muss. Das heißt, ich laufe da in so einem Tempo, wo ich wirklich in so einem Runners High, sagen wir, bin so fast schon automatisch laufe. Und da habe ich dann diese entspannte Zeit, wo ich auch viel nachdenken kann. Und ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass das was Positives mit mir macht. Weil viele haben mich gefragt, hey, du wirst doch verrückt, wenn du da so viel nachdenkst. Und so. Ich so, nein, gerade dann kann ich alles einordnen in der Zeit. Da habe ich die Zeit zu reflektieren und komme wieder auf ganz, ganz tolle Ideen und Dinge verarbeiten, Dinge bewusst erleben auch im Alltag. Ich bin halt immer unter Strom irgendwie oder immer irgendwie abgelenkt auch und da bin ich es nicht beim Laufen. Und also für auch, ich laufe ja nicht eine Stunde, ich laufe ja wirklich fast den ganzen Tag mit Pausen. Und deswegen, das ist so echt was Tolles und bin ja auch bewusst alleine auch bei so einem Projekt. Deswegen auch
das Thema alleine sein. Das haben wir, glaube ich, letztes Mal auch schon besprochen. Das ist ja eins, was du hast. Einmal, wenn du auf so einem Projekt unterwegs bist, bist du zwangsläufig auch viel alleine zwischendrin, auch wenn es immer wieder Begegnungen gibt. Ist das aber auch ein Thema, was sich für dich durchzieht? Also was auch, wenn du nicht läufst, für dich ein Thema ist? Alleine sein?
Also ich bin immer schon jemand gewesen, der es liebt, alleine zu sein. Also ich bin auch gerne in Gesellschaft, ich kann das auch sehr, sehr gut und unternehme sehr gerne was mit Freunden und mit meiner Frau und alles. Aber ich bin schon oft alleine gereist, auch wo ich jünger war, wo ich keinen Extremsport oder Abenteuer gemacht habe. Bin einfach ganz spontan im Städtetrip ganz allein und das war für mich immer was Besonderes. Deswegen, das ist schon für mich, das Alleinesein ist schon echt ein Privileg, weil wir sind ganz selten alleine. Also ich kann jetzt nicht für alles sprechen, aber wir sind im Alltag immer, habe ich auch schon mal gesagt, immer von Menschen umgeben. Deswegen ist es für mich auch wirklich eine Quality Time, kann man sagen. Natürlich gibt es auch Momente, wo man sich einsam fühlt. Das ist ganz normal, wo man Erlebnisse nicht direkt mit jemandem teilen kann. Deswegen finde ich auch Social Media ganz gut und begleite das auch immer, die Reisen, das einfach mit anderen Menschen zu teilen. Genau, ansonsten ist so das Alleinesein schon was Schönes, ja.
Ja, Laufen als Therapie, ich finde es schön. Ich habe tatsächlich sogar mal es gibt ein deutsches Zentrum für Lauftherapie. Also das gab es zumindest mal. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Ich war da ein paar Mal als Dozent und habe da was gemacht. Das macht hat gemacht Professor Dr. Alexander Weber. Das ist der Vater von dem Chefredakteur von der Runner's World, von Urs Weber. Und der hat das aufgebaut und hat sich ganz viel damit beschäftigt, mit dem Phänomen, dass du durch das Laufen eben ganz viele verschiedene Dinge eben bearbeiten kannst. Ob das eine körperliche Therapie ist oder ob das auch eben auf einer mentalen Ebene Dinge sind, die du da wieder anders nochmal bewegen kannst, weil du in Bewegung bist. Deswegen frage ich da nochmal nach, weil ich das wirklich ein spannendes Thema, einen spannenden Aspekt finde. Ob es Themen gibt, wo du sagst, ey, weil du auch das Wort Therapie mal benutzt hast, die es da vielleicht zu therapieren gibt. Ich meine, wir haben ja alle unsere Themen, ne, die wir so mit uns rumschleppen, unsere Rucksäcke, unsere Baustellen, welche das so sind. Das ist jetzt eine sehr intime, persönliche Frage, aber gibt es da welche, wo du wirklich sagst, so, ey, da denke ich immer wieder drüber nach, das ist so ein Thema für mich, da würde ich gern besser mit klarkommen zum Beispiel.
Boah, ich habe da gar kein Problem mit zu antworten, aber ich wüsste nicht, ob es jetzt so eine Sache ist, was ich so verarbeiten muss damit. Es ist halt einfach, ich glaube, jeder Mensch ist irgendwie, steht vor Herausforderungen, ja, im Alltag oder wird Herausforderungen im Leben, egal was es ist, ne? Es ist halt bei jedem immer unterschiedlich. Und ich glaube, es ist halt der Alltag einfach auch und was halt jetzt passiert, gar nichts wirklich so, was in der Vergangenheit war. So, da habe ich meinen Frieden, aber und das ist so das Besondere. Auch jetzt so, ne, wenn ich jetzt im Training bin und wenn, sobald ich laufe, dann geht's mir gut, ja.
Ja, und es sind natürlich auch die großen Fragen des Lebens, denke ich mal, ne, die wir alle so haben, genau. Wie, was kommt dann noch, ne, wie möchte ich das auch gestalten, was dann noch kommt und nicht nur warten auf das, was passiert. So, von dem einen Traum hast du schon gesprochen, ne, auch eine Familie zu haben und dann gibt's wahrscheinlich auch Ideen, was für dich dann noch beruflich kommt. Das Laufen ist ja dein Beruf, ne?
Ja.
Und da stelle ich mir das auch vor, dass es durchaus herausfordernd ist, dass du nicht immer gleich schon an das nächste Projekt denkst, während du unterwegs bist. Ich habe ja auch schon mit vielen Menschen gesprochen, die ich sage jetzt mal, ähnliche Dinge machen, wie du sie machst oder wie teilweise ich sie auch mache, die dann manchmal, wenn sie unterwegs sind, schon die ganze Zeit, während sie unterwegs sind, darüber nachdenken, was sie als nächstes machen. Und das finde ich dann immer so schade, weil du bist ja dann einfach nicht mehr bei dem, was du da machst, weil du immer noch wieder ans Nächste denkst. Wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Musst du dich da manchmal auch gegen wehren, dass das passiert?
Nee, ich habe wirklich gelernt, diese Projekte, diese Abenteuer, die ich erlebe, wenn ich jetzt zurückschaue, auch die Projekte davor, ich kann mich so gut an alles erinnern, an was ich da erlebt habe, weil das so intensiv war, so was Besonderes für mich war. Und deswegen sage ich auch jedem, auch genießt es, ja, weil ich genieße die Zeit dort, weil das wird für immer so prägend sein auch. Deswegen versuche ich da auf so einer Reise auch wirklich im Hier und Jetzt zu sein, das so richtig bewusst zu erleben auch. Und deswegen kann ich mich auch an alles erinnern, so während so einer Reise, egal was ich bisher gemacht habe. Trotzdem ist mir wichtig zu wissen, bei dem Zieleinlauf, okay, es geht weiter. So, selbst wenn ich noch keine Idee habe für das nächste Projekt, zu wissen, es wird jetzt auch ein neues Ziel geben. Weil das hat mir ganz am Anfang der Reisen, kann das auch dafür sorgen, dass man auch so ein kleines Loch fällt. Das kennen viele nach so gerade so größeren Reisen. Das ist mir ganz am Anfang auch passiert, wo ich gedacht habe, ja, jetzt bin ich angekommen, fertig. So, okay, was jetzt? Und das war dann schwierig, aber ich habe dann einfach gelernt, was hilft, ist zu wissen, ey, schön, und jetzt geht's weiter. Das ist auch wichtig, auch nicht nur auch im Leben einfach, nicht nur in dem, was ich mache. Ein Ziel zu haben, finde ich immer was Schönes, weil es gibt dir einen Sinn, es gibt dir eine Motivation und deswegen weiß ich immer, okay, es wird wieder was Neues kommen.
Das Ultralaufen ist ja gerade ziemlich angesagt. Das ist ein ganz schöner Hype. Jetzt ist es ein paar Tage erst her, dass Ada Sachi dieses große Projekt da vollendet hat, in den USA 600 Kilometer zu laufen in einer recht kurzen Zeit, ein bisschen länger, als er eigentlich ursprünglich wollte. Aber vor allen Dingen natürlich eine Wahnsinns Aufmerksamkeit, die er damit erzeugt hat. Ganz, ganz viele Menschen, Hunderttausende, Millionen, die das verfolgt haben. Und er ist ja jetzt auch nicht alleine. Also es gibt ja diese ganze Backyard-Ultra-Szene, die gerade unfassbar groß wird und wächst. Ich sehe das so ein bisschen, ich will gar nicht sagen kritisch, aber durchaus gucke ich da so von zwei Seiten drauf. Ich finde es einerseits total toll, dass vor allen Dingen auch junge Menschen, also viele junge Menschen motiviert werden, einfach etwas zu machen, ne? So ein Ziel zu haben und auch mal über die Punkte hinwegzugehen, in denen es unangenehm wird, ja, dass du nicht in so einer Wohlfühlblase dich ständig nur bewegst. Auf der anderen Seite sehe ich auch eine Gefahr, dass das gerade, es ist ja viel auch so männlich geprägt, ja, also dass da dann am Ende nur diese eine Botschaft steht, ey, immer weiter und wenn es weh tut, mach weiter, ja, und wenn es noch mehr weh tut, dann bist du immer noch nicht da, wo du eigentlich sein kannst. Mach weiter, niemals aufgeben. So, wenn das am Ende die einzige Botschaft ist, dann finde ich das schade, weil ich glaube, dass da viel mehr drin steckt in so einer Idee, in solchen Projekten und dass das gar nicht so eindimensional ist. Manchmal habe ich das Gefühl, kommt es ein bisschen so rüber. Erste Frage, wie siehst du das? Also diese Entwicklung auch und diesen Hype in der Szene. Und was ist für dich das, was da noch dann dahinter steckt? Also diese anderen Dimensionen, die da noch sind, außerdem immer weiter niemals aufgeben.
Ja, Riesenthema. Erstmal, ich finde es auch positiv, was es mit vielen macht. Also gerade in der jüngeren Generation, die Grenzen verschieben sich jetzt von allen. Und das ist, macht auch was Positives, weil es stärkt auch irgendwie auch das Mindset der Leute, dass die einfach sehen, dass da mehr möglich ist. Und so ein Ultramarathon oder Ultralaufen allgemein lehrt dich ja auch sehr viel für andere Dinge im Leben, ja. Wenn man an die in die Nähe an den eigenen Grenzen geht, lernt man so viel und das ist etwas sehr, sehr Positives. Und genau, dass sich das so in diese Richtung entwickelt, dass sehr viele Leute da davon inspiriert sind, das ist was Schönes. Aber wie du schon gesagt hast, die Gefahren davon ist, dass viele das auf die leichte Schulter nehmen oder das schon ein bisschen falsch machen können, ne, das, oder falsch verstehen, dass es darum geht, okay, ich muss jetzt irgendwie, ja, so krass sein, dass ich mich fast schon selber zerstöre.
Es macht ja die Faszination auch ein Stück weit aus, dass es in einen Bereich geht, durchaus immer wieder mal, wo es lebensgefährlich werden kann. Mhm. Ja, also gerade bei diesen Backyard-Ultras und so weiter, wenn die Leute ihr Bewusstsein verlieren, wenn du halluzinierst, wenn du also körperlich so krass am Limit bist und nicht aus Zufall kommt ja auch viel da aus dieser, ich sag mal, Army-Navy-Szene, so ein David Goggins, ja, der da ja herkommt, ja, der so die Figur ist, für viele ja auch eine Vorbildfigur, für dieses immer weiter, nie aufgeben. Das fasziniert ja ein Stück weit, weil das spannend ist, weil das aufregend ist. Aber es ist ja ein mega schmaler Grat. So, ne?
Ja.
Du hast das ja schon angesprochen. Also für viele, viele unterschätzen das und unterschätzen ja auch, dass viele dieser Protagonisten, die das machen, das ja schon sehr lange tun und ein feines Gefühl dafür haben,
genau,
wann der Körper wie reagiert und wann wirklich Limit ist. Wobei ich auch nicht immer weiß, ob das Bewusstsein dann noch da ist in so einer Situation, ne? Ob du es dann wirklich noch so einschätzen kannst. Also wie gesagt, ein sehr, sehr schmaler Grad.
Ja, also ich kann auch nur, wenn ich über mich spreche, ich habe ja auch irgendwo angefangen und die Grenzen verschieben sich ja dann und jeder hat seine Grenzen, die sich auch verschieben. Aber bei mir, bei meinen Projekten, bisher in der Art, wie ich es gemacht habe, beim Laufen kann man ja wirklich sehr, oder Ultralaufen kann man sehr unterscheiden. Das ist ja kein Backyard, was ich mache, sondern das ist so wirklich, ich plane die Projekte, ich bereite mich wirklich darauf vor, wie ein Athlet auch, dass ich mich im Fitnessstudio, auch im Laufen natürlich auch, mich darauf vorbereite, körperlich. Und ansonsten ist auch während so einer Reise so 80 Tage unterwegs zu sein, jeden Tag einen Ultramarathon zu laufen, das kannst du nicht ohne ein System machen. Ja. Es ist sehr viel Energiemanagement, sage ich immer. Und Regeneration ist Teil des Systems, sonst würde ich gar nicht 80 Tage laufen können, ohne mich zu verletzen. Und ich will mich nicht verletzen, weil sonst gefährde ich ja das Projekt und würde scheitern. Deswegen ja, achte ich wirklich sehr, dass ich mich zwischen den Läufen auch erhole. Natürlich gehe ich bewusst an Grenzen, aber ja, wie schon gesagt, bewusst. Ich habe mittlerweile auch ein sehr gutes Körpergefühl, dadurch, dass ich körperlich halt sehr viel schon gemacht habe. Und da ist dieser schmale Grat, wovon du gesprochen hast, dass man ja darauf hört, aber auch wirklich die Fähigkeit hat, wo man unterscheiden muss oder kann, wo muss ich jetzt stoppen und wo kann ich noch pushen. Ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht bei meinen Projekten, der Anfang, die ersten Tage, Wochen sind immer am härtesten, ja, weil der Körper sich noch nicht an die Belastung gewöhnt hat. Deswegen hatte ich auch hier auf der Reise schon nach Tag 2 auch schon muskuläre Probleme. Aber da musste ich auch wieder unterscheiden können. Ich habe gesagt, habe ich mich verletzt? Habe ich einen Unfall gehabt? Nein, das sind Belastungsschmerzen. Und da wusste ich, was dagegen hilft, ist weiterzulaufen. Aber langsam, mit Pausen, dann hat sich das auch gelegt. Das heißt, das irgendwann habe ich mich an die Belastung gewöhnt, habe dann auch abends im Hotel unter der Dusche noch ein paar Dehnübungen und so gemacht und dann ging das auch wieder. Bei anderen Formaten, Ultralaufen, wie zum Beispiel im Backyard, wo es darum geht, genau, mit wenig Schlaf, so viel, so lange zu laufen, wie es geht, das kann schon schwierig werden. Aber man muss auch wissen, zum Beispiel diese Projekte, die ich auch mache, ich mache das ja nicht 365 Tage im Jahr. Es ist dann für diesen Zeitraum natürlich sehr belastbar für den Körper. Aber ich weiß auch, dass ich mich danach wieder regeneriere. Ne? Ich nehme mir dann wirklich bewusst die Zeit, dass ich danach mich erhole, dann wieder ganz langsam ins Training einsteige, wieder auf meinen Körper höre dann. Und deswegen habe ich auch nie Beschwerden und weil ich immer auf meinen Körper höre. Und vor allem jetzt im Training, ja, wo ich, wenn ich mal merke, ich brauche eine Pause oder muss ein bisschen weniger laufen, langsamer laufen, dann mache ich das auch. Aber bei den Projekten weiß ich, in diesem Zeitraum, das ist mein Wettkampf, mein persönlicher Wettkampf und da laufe ich auch und gehe dann auch an die Grenzen, aber auch, wie gesagt, bewusst.
Ja, ist wichtig, finde ich, dass wir das an der Stelle nochmal so differenzieren, weil es manchmal nicht so differenziert vermittelt wird, diese Botschaft. Und die Gefahr dann einfach ist, dass viele sagen, ja, okay, mache ich jetzt, probiere ich auch mal, laufe ich auch mal, bis ich nicht mehr kann und dann noch weiter und dann schlafe ich nicht und dann laufe ich noch weiter und irgendwann klappe ich möglicherweise zusammen, weil ich darauf gar nicht vorbereitet bin, in keinster Weise und auch kein Gefühl dafür habe. Du machst ja zum Beispiel auch ganz vieles, sehe ich immer auf Instagram, Stabilitätsübungen und so weiter. Ne? Also guckst sehr drauf, dass du jetzt nicht nur laufen gehst und dich dann da pusht, sondern dass das durchaus eine sehr breite Basis auch hat, ne? Und auch jetzt nicht nur Laufen ist und machst ja auch andere Sachen, Krafttraining, dass das, wie gesagt, eine gute Basis hat. Trotzdem will ich nochmal wissen von dir auch, was du jenseits des, es geht immer weiter und ich kann mehr als ich denke, was du gelernt hast beim Laufen oder was du lernst, was da für dich noch mit drin steckt in diesem Ultralaufen?
Oh, das ist auch eine gute Frage. Jetzt hast du was ausgeschlossen nochmal, was hast du gesagt?
Das war also ja, das, jenseits des, es geht immer weiter. So, ich kann noch mehr, als ich denke.
Ja, also genau, das ist natürlich das Allergrößte. Ne? Ich sag auch immer, dass man immer wirklich überrascht ist, wie weit man eigentlich kommen kann oder wie viel mehr in einem steckt. Ja, das lernst du, indem du, wie in meinem Fall, einfach mal losläufst. Für mich auch diese Grenzerfahrung, sage ich immer wieder, das ist für mich auch nichts Körperliches in dem Moment, sondern immer eine Erkenntnis. Und das ist immer ein Gewinn für mich, weil diese Erkenntnis macht dich stärker. Ne? Nicht, dass du in dem Moment an körperliche Grenzen gehst, sondern einfach die Erkenntnis, und das ist so unbeschreiblich. Auch während so einer Reise, wo ich 80 Tage unterwegs bin, ich habe 80 Tage einen Zieleinlauf, jeden Tag. Ich habe quasi jeden Tag ein Erfolgserlebnis auch, weil ich es wieder geschafft habe, mich selbst zu überwinden an dem Tag. Und dieses positive Erfolgserlebnis, das macht auch was mit dir.
Das waren jetzt die Sachen, genau die ich genannt habe. Ne? Aber das ist ja das eine, dass du erkennst, ich bin stärker, als ich denke. So. Und wenn wir aber drauf gucken, immer nur stark sein, ist das die Botschaft. Du musst immer stark sein, immer stark sein, immer stark sein. Gerade, ich habe es ja eben schon gesagt, so als Mann, weißt du? Wann darfst du mal schwach sein oder wann erlaubst du dir, schwach zu sein?
Nee, das muss ich sagen, gut, dass du das sagst. Ich bin während so einer Reise, im Gegenteil, deswegen sage ich auch immer, Ultralaufen, wie sagt man, im Englischen sagt man, humbelt dich. Also das ist so, egal wie stark du bist.
Demütig.
Ne? Ja, genau. Ja. Also im Positiven eigentlich, weil egal wie stark du bist, du kannst noch so stark sein, wenn du beim Ultralaufen, gibt es ganz oft Momente, wo du wirklich auch brichst. Ne? Also gar nicht so im Negativen, sondern so Momente hast, wo du nicht mehr kannst, wo du müde wirst, wo du ja auch mal es nicht schaffst und so. Und das ist gleichzeitig auch eine positive Erfahrung. Auch während meiner Reise habe ich ganz oft Momente der Schwäche gehabt, ja, wo ich ganz oft gedacht habe, so, was mache ich eigentlich gerade? Was ist was soll das? Das ist, oder wo ich mich geärgert habe oder wo ich das Gefühl hatte, ich kann nicht mehr. Und dann
aber da gehst ist du dann Kunst. Immer drüber oder gibst du dann auch mal nach und ja. Was lernst du dann daraus?
Bewusst erlebe ich das, ja, aber das gleichzeitig, wie gesagt, ist eine Challenge aber auch, ne? Das ist deswegen, was ich gelernt habe, ist dann auch, ja, immer optimistisch zu sein, weil ich weiß, okay, jetzt Kilometer 20, gerade ein Down-Feeling, aber es wird auch mir wieder besser gehen. Und dann ist es auch wieder so, dass du wieder, dass es wieder besser wird. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, das kann man sich auch fürs Leben mitnehmen, aus die Erfahrung, auch immer optimistisch zu sein, gerade wenn man eine schwierige Zeit durchmacht, Trennung, finanziell Probleme, was auch immer, kommen wieder bessere Zeiten. Und das ist auch im Ultralaufen bei meinen Projekten genauso.
Auch wenn du jetzt vielleicht heute weißt, ich werde heute nicht mehr so stark sein, ich werde vielleicht auch morgen nicht mehr so stark sein, aber ich weiß, wenn ich lang genug schwach bin, dann hört das auch irgendwann auf. Mhm. Dann kommt da auch irgendwann wieder irgendeine Kraft irgendwo her, ja, oder was verändert sich vielleicht auch im Außen, sodass ich das dann wieder, also es ist ein Stück weit auch eine Zuversicht oder die Hoffnung oder das Wissen, das Vertrauen darauf. Wissen ist es ja nicht, das Vertrauen darauf, dass es besser wird. Und manchmal ist es ja auch ein Stück weit Erfahrung, weil du es
durchgemacht
hast. Ne?
Genau.
Dass es dann irgendwann wieder besser wird, auch wenn ich heute und morgen vielleicht schwach bin und das aber auch sein darf.
Ja, natürlich. Genau. Deswegen, also jeder, es gibt keine Supermenschen, jeder Mensch hat mal einen Moment der Schwäche, jeder Superathlet, aber da ist dann, wie gesagt, das Mentale einfach, das positive Denken, sehr, sehr wichtig auch, ja.
Du hast diese Erfahrung gemacht in der Vergangenheit, dass auch die Dinge dir nicht zufliegen, die auch finanziell, wirtschaftlich nicht zufliegen. Darüber haben wir auch letztes Mal schon gesprochen, wie schwierig das auch für dich war, da Fuß zu fassen in diesem Ultrabereich oder überhaupt Abenteuer da sein, auch ein Buch schreiben oder einen Film machen. Und dass du, ich erinnere mich daran, auch gesagt hast, also das war bei unserem letzten Gespräch, vor ein paar Monaten musste ich noch Wandflaschen abgeben, damit ich mir mein Sportgetränk kaufen kann. Also du bist keiner, wo irgendwo das Geld da auf der hohen Kante liegt und der jetzt einfach durch die Weltgeschichte tingeln und laufen darf, um sich so selber zu verwirklichen, sondern du machst es wirklich, auch wenn es finanziell nicht so einfach ist. Und das hat sich ja auch bis heute, ich meine, du bist jetzt ein etablierter und auch bekannterer Protagonist in dieser Szene, aber es ist immer noch nicht so, dass du sagst, hier sind die Millionenverträge.
Nein, das nicht, aber ich bin ein sehr dankbarer Mensch, dass ich seitdem meinen Traum leben darf und ich mache ja nichts anderes als außer das. Habe jetzt mein zweites Buch rausgebracht, aber wie du schon sagst, ja, also ich komme von ganz unten, kann man sagen. Ich habe keine Leute gehabt, die mich wirklich gepusht haben, sag ich mal, die mich gefördert haben, die mich unterstützt haben. Keine großen Sponsoren, keine Agentur oder Management, niemand, der mich vermarktet hat auch, ne? Also gerade was du zu Adler gesagt hast, die machen das, es ist ein super Marketing einfach, ne? Da geht's gar nicht mehr um wer macht die größere Leistung oder das ist wirklich Marketing, so wie es mit allen Dingen gerade ist im Leben. Ja, der sich am besten vermarktet, der wird mehr viel Erfolg damit haben. Und das sind so Dinge, die muss ich mir irgendwie alle selber beibringen, selber Erfahrungen machen. Deswegen sage ich dir auch, ne, seitdem wir jetzt wieder uns getroffen haben oder das letzte Mal, ich habe in den letzten Jahren so viel gelernt, so viel. Also ich habe so viel gelernt. Deswegen waren die letzten Jahre auch sehr intensiv, nicht nur mit den Abenteuern und Reisen, sondern auch das Leben drumherum, auch sehr viele Gespräche geführt, sehr viel mich mit Leuten ausgetauscht, sehr viel selber eigene Erfahrungen gemacht und das war so wichtig und ich bin so dankbar dafür, genau, also auch weil es nicht leicht war, aber genau das macht ja einen auch stärker und gibt die Erfahrung und deswegen bin ich auch so sehr dankbar, dass ich mittlerweile auch weiß, ja, was ich machen muss, bin sehr, sehr dankbar.
Ich habe im Übrigen bei deinem Türkei-Projekt, ich habe es aus der Ferne so ein bisschen begleitet, mitbekommen, auch über Instagram, überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass es dir da um dieses ständige Pushen geht und das Körper zerstören und nochmal mehr, sondern dass das wirklich auch so ein Herzensprojekt war, weil es eben auch die Türkei war, die ein Teil deiner Identität ist. Was hast du deiner Mutter erzählt von dieser Zeit in der Türkei?
Ja, erst einmal die Projekte, die ich vorher gemacht habe. Man muss wissen, meine Mutter ist, als sie jünger war, gar nicht lange in der Schule gewesen. Die musste dann, als sie noch ein Mädchen war, dann helfen, in Feldern zu arbeiten, in ihrer Familie in der Türkei. Das heißt, sie hat nicht so viel Geografieunterricht gehabt und wusste damals nicht, als ich die Idee hatte, Mama, ich fliege jetzt nach Peru und laufe durch Peru. Und sie wusste nicht, wo liegt Peru. Oder mein Mongolei-Projekt war ja auch in der Mongolei und das war für sie auch noch so ein bisschen fremd. Aber als ich dann kam und gesagt habe, okay, Mama, nächstes Projekt, Türkei. Und das war für sie natürlich dann was ganz Besonderes. Deswegen war ich auch während des Projektes auch in der Türkei, während dem Laufen sogar mit Kopfhörern, habe ich mich mit meiner Mutter auch immer ausgetauscht und meine Erfahrungen direkt mit ihr geteilt. Weil, wie schon gesagt, das war so wirklich eine Reise zu meinen Wurzeln. Ja, auch als ich dann wieder so Feigenbäume gesehen habe, das hat mich so unglaublich an meine Kindheit erinnert, weil ich Feigenbäume nur aus der Türkei kannte. Deswegen war ich da ständig im Kontakt mit meiner Familie, hab dann, mit meiner Mutter auch, und hab dann auch erzählt, dass ich dann ihre Familie bald besuche und treffe. Das war für sie dann auch was sehr Besonderes, ja.
Was macht die Türkei aus?
Gastfreundschaft, unglaublich, sehr, sehr groß, jeden Tag wurde ich eingeladen und die Menschen sehr gastfreundlich. Du kannst immer auf jeden Zug kommen. Ich habe auch teilweise aus Spaß gesagt, weil das ist ein Riesenunterschied zu Peru auch wieder, wo ich oft nach Essen suchen musste, gerade auch, weil es dünn besiedelt ist. Aber in der Türkei habe ich so viel leckeres Essen immer gehabt. Und mir haben so Follower geschrieben, so, du wirst sogar zunehmen auf der Reise. Ich habe gesagt, das ist gar nicht möglich, weil bei der Kaloriendefizit, Kalorienverbrauch mit dem Lauf, aber
bedeutete, du kannst halt reinhauen, ne? Weil genau, du wusstest, ey, ich verbrauche hier richtig was. Ja, kannst du,
genau, ich konnte halt recht reinhauen. Trotzdem am Ende war ich trotzdem mega dünn, habe Muskeln verloren und alles, das ist ganz, ganz normal. Aber ich habe so leckeres Essen gegessen, wie gesagt, dadurch, dass ich einmal in verschiedenen Regionen war, auch so verschiedene Essenskulturen, und das war sehr, sehr spannend, weil dann bin ich in die nächste Stadt gelaufen und habe mich dann schlau gemacht, okay, was ist die Spezialität hier? Weil es gab überall eine andere Spezialität. Aus einer Stadt war Honig-Spezialität und eine andere Stadt war Käse. Eine andere Stadt war, im Norden hat man sehr viel Pide, ne? Das ist so ein Brot, so eine Pizza-Art und Fisch. Und ja, ich habe immer aus Spaß gesagt, das ist eigentlich eine Food-Tour, was ich mache, und nebenbei laufe ich einfach noch. Genau, also das Essen, die Menschen, die Gastfreundschaft. Und jetzt kommt's, ganz wichtig, wo ich positiv überrascht war, nicht nur ich, auch Follower von mir, wie landschaftlich auch vielseitig die Türkei ist. Weil viele von uns, sage ich mal, kennen Istanbul, die kennen Antalya, so Urlaubsorte, wo man Urlaub macht, aber mehr kennen die meisten nicht. Und ich auch nicht, kannte das vorher auch nicht so. Deswegen war ich so überrascht, was es alles noch so gab, denn vor allem der Osten, im Norden. Und ich habe da so wirklich, als ich dann so Bilder gepostet habe, Kommentare bekommen wie, hä, das ist die Türkei so. Und ich weiß sogar noch, als ich im Osten war, war ein Kamerateam da, die Lucia war da, sie ist Spanierin, sie war mit mir auch in Peru teilweise. Und die war da und wir sind dann gelaufen und sie hat dann gesagt, ey, das könnte jetzt auch Kanada sein. Weil wir dann an einem Ort waren, wo es sehr viel, sehr grün war, sehr viel Gebirge, sehr, sehr vielseitig, schöne Landschaften, genau.
Fühlst du dich heute kompletter mit Blick auf deine Identität?
Jetzt, das ist die Frage, das war für mich die größte Erkenntnis, war, ich habe sogar, ich weiß noch, beim Zieleinlauf in Istanbul, wo ich losgelaufen bin, da standen dann ein paar Leute da, da war sogar die deutsche Botschaft, die mich empfangen hat, netterweise. Und dann stand ich da und dann haben mich alle so angesehen und irgendwie so angesehen und dann dachte ich, okay, muss ich jetzt eine Rede halten? Habe ich spontan einfach mal erzählt, was diese Reise für mich bedeutet hat, wie schön das war. Und die Erkenntnis habe ich geteilt, dass ich gesagt habe, weil die deutsche Botschaft auch dort war. Dieser Begriff Deutsch-Türke, ich habe Freude daran gefunden. Und ich habe rausgefunden, das passt einfach sehr gut. Weil ich habe wirklich das Gefühl, dass ich beides habe, beides bin. Dass es ein Privileg ist, dass es was Schönes ist, dass es ein das, du hast einfach einen riesen Vorteil, dass du aus zwei Kulturen was lernen und in dir haben. Deswegen war das für mich so eine sehr positive Erkenntnis. Ich wurde dann auch zur deutschen Botschaft in Istanbul eingeladen. Und da gibt es so ein Bild mit den beiden Flaggen, der deutschen und türkischen Flagge. Und ich habe auch von der Konsulin eine Tragetasche bekommen. Und diese Tasche ist so besonders. Auf der Tasche ist ein Bild mit einer Brezel und Simit. Simit ist so ein Sesamring, ist auch ein Brot. Zusammen so. Und dann stand da, wir sind aus einem Teig gemacht. Und das fand ich so schön. So, das hat so einfach die so gepasst zu mir einfach. Das war so wirklich eine schöne Erkenntnis.
Das können wir nachlesen, ja, was du erlebt hast in der Türkei. In deinem neuen Buch haben wir schon angesprochen. Home Run heißt das, ein sehr passender Titel, finde ich. 80 Tage, 80 Ultramarathons, mein Lauf durch die Türkei und zu meinen Wurzeln. Kann ich sehr empfehlen, werde ich natürlich auch nochmal verlinken in dem Newsletter, super, der den Podcast begleitet. Das gibt's schon, das Buch, ja, ist schon zu erhalten, überall, wo es Bücher gibt. Es kommt aber auch noch ein Film, oder?
Ja, also genau, wir haben Filmmaterial von der Reise. Ich habe ja auch selber, als ich dann alleine war, auch mit selber gefilmt. Aber was genau damit passiert, steht noch nicht fest. Aber es wird auf
irgendwann
jeden Fall.
Irgendwann wird es irgendwo kommen, auch Bewegtbilder geben.
Genau, genau. Reise.
Ja. Da kannst du mir nochmal Bescheid sagen, wenn das soweit ist. Und dann werde ich das nochmal nachliefern. Ja, weil es mit Sicherheit auch spannend ist, sich das nochmal anzuschauen. Letztes Mal in unserem Gespräch hast du den Wunsch geäußert, dass da möglicherweise doch irgendwann mal eine Partnerin auftauchen möge. Das ist passiert. Welchen Wunsch würdest du denn heute gerne ins Mikro nochmal sprechen, der dann auch wahr wird, ja, wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen?
Ja, ich, das ist schwierig. Also ich will keine weiteren Wünsche äußern müssen. Also ich habe alles, was ich brauche. Ich bin unglaublich dankbar. Natürlich verfolge ich weitere Ziele in dem, was ich mache. Es ist, wie gesagt, mein Beruf mittlerweile geworden. Ja, ich habe noch weitere
Arbeit. Gibt es schon mal Spruchreifes für ein nächstes Projekt? Oder ist
Nee, noch nicht. Geheim. Ich habe genau immer Ideen, weil das ist so, was ich liebe an dem, was ich tue. Man kann halt wirklich kreativ sein und sich was ausdenken. Ein Projekt und keine Regeln, keine Grenzen. Das kann alles Mögliche sein. Das ist so, finde ich, sehr, sehr spannend. Deswegen habe ich Ideen. Bin mir sicher, dass es halt immer weitergehen wird mit Abenteuern. Und genau, das ist so mein Ziel, was ich verfolge. Ansonsten bin ich wirklich sehr dankbar. Ich freue mich über die ganzen Nachrichten von den Leuten oder die Leute, die ich treffe, die ich auch inspirieren kann. Und das gibt der ganzen Sache nochmal einen riesen Sinn auch hinter dem, was ich mache.
Keine Grenzen passt bei dir ja auch privat ganz gut gerade mit der Frau in Montenegro oder aus Montenegro. Mhm. Hast du ja gesagt, aktuell bist du in Hamburg unterwegs, bist hier viel am Laufen. Wir haben uns neulich getroffen, zufällig genau, bist du die Außenalster gerannt. Ich war da gerade unterwegs mit der Familie am Spazieren. Das war ein ganz, ganz schöner, zufälliger Moment. Apropos Grenzen, was jetzt Grenzen betrifft, Montenegro, Hamburg, gehst du privat auch so vor, wie du jetzt an ein Projekt rangehst, dass du sagst, so kann ich mir das vorstellen, das und das sind die Gegebenheiten, so müsste ich das planen, so viel muss ich dann dafür tun, damit das dann passiert? Oder gehst du privat eher so rein, dass du sagst, oh, mal gucken?
Also ich lebe immer im Hier und Jetzt. Man kann nicht wirklich in die Zukunft schauen. Natürlich kann man was planen und hat Vorstellungen. Aber viele kennen das auch, wenn man zurückblickt. Es ist so vieles anders gekommen, als man es geplant hat. Und ganz oft entstehen noch schönere Dinge, als wir es wirklich planen. Deswegen, also ich plane nicht wirklich mein ganzes Leben im Voraus. Die Kontrolle gebe ich ab. Also, weil ich als gläubiger Mensch auch daran glaube, dass allein Schicksal, dass alles geschrieben steht und es bringt nichts, wenn ich versuche, die Kontrolle darüber zu haben. Deswegen, ich lebe im Hier und Jetzt, tu, was ich tun kann und will mir gar nicht zu viele Gedanken machen, was wäre, wenn oder was passiert, da habe ich vollkommen Vertrauen auf das, was für mich geschrieben steht. Und das gibt mir ein gutes Gefühl, diesen inneren Frieden, den ich dann auch habe.
Hast du eine Ahnung von dem, was für dich geschrieben steht? Hast du eine Vorstellung davon? Oder?
Nee, das ist ja das Ding. Aber ich weiß, dass, das ist auch wieder was Positives, egal was geschrieben steht, es ist immer was Positives. Für jeden Menschen. Also wenn ich dir jetzt einen Stift und ein Papier geben würde und ich würde sagen, hier, du hast jetzt die Möglichkeit, dein ganzes Leben zu planen. Du darfst jetzt schreiben, was du willst. Ne? Du könntest das nicht so wie Gott, weil du weißt, wir Menschen sind limitiert. Wir wissen manchmal selber nicht, was besser für uns ist, was gut für uns ist. Und deswegen erkläre ich das auch so, dass so, selbst wenn mal im Leben etwas, wo wir glauben, nicht so Gutes passiert, ja, aber am Ende entsteht immer was Gutes daran. Sei es, dass wir durch diese Erfahrung stärker geworden sind, dass wir Erfahrungen gesammelt haben, dass dadurch etwas Besseres sogar sich ergeben haben. Deswegen, also manchmal sind so Dinge, wo wir glauben, dass es nicht gut ist, ist es was Gutes, und manchmal so Dinge, wo wir auch glauben, dass es gut für uns ist, aber eigentlich gar nicht so gut ist. Und deswegen gebe ich die Kontrolle ab. Und ich habe dieses Vertrauen, dass es, egal was kommt, es wird was Gutes sein. So war ich nicht immer. Dieses Mindset habe ich nicht immer gehabt. Weil ich habe auch Zeiten gehabt, wo es schwierig war, wo ich schwierige Zeiten erlebt habe. Und ich habe mich verrückt gemacht. Und das ist das Schlimmste, was man machen kann. Und das ist so etwas, was ich jedem Menschen mitgeben kann, aber auch vor allem auch meinen Kindern, dass ich sage, nein, mach das nicht. Das war wirklich sehr ermüdend, zu versuchen, die Zukunft zu kontrollieren zu wollen, ja, oder in die Zukunft zu schauen. Und seitdem ich da die Kontrolle abgegeben habe, bin ich da sehr, sehr entspannt und wie gesagt, hab das Vertrauen, dass da, egal was kommt, dass das Gutes entstehen wird, ja.
Das wünsche ich dir auf jeden Fall.
Vielen Dank.
Dass da viel, viel Gutes wartet in der nahen Zukunft und dann auch in der fernen. Bin sehr, sehr gespannt, wie es dir dann geht, wenn wir uns das nächste Mal treffen.
Genau.
Bin mir sicher, dass wir uns nochmal zusammensetzen und nochmal sprechen werden. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Danke.
Ich danke dir.
Ich habe es eben schon angesprochen. Ich packe den Link zu Savaschs neuem Buch Home Run in den Newsletter, der diesen Podcast begleitet. Diesen Newsletter kannst du abonnieren unter christoförster.com/frei-raus. Erscheint immer am Sonntag, gibt es weiterführende Links und Infos zu den Themen aus dem Podcast, neben dem Link zu Savaschs Buch, das du aber auch überall im Buchhandel bekommst. Auch noch ein Link diese Woche zu seinem Instagram-Account und seinen weiteren Kanälen YouTube, dass du das auch im Blick haben kannst, falls da irgendwann Bewegtbild kommt. Wir haben ja vereinbart, dass Savasch auch Bescheid sagt, wenn das der Fall ist. Falls der Film am Ende sogar im Kino landet, dann wirst du das auch erfahren, wenn du den Newsletter abonniert hast. Und solltest du diese Folge nicht in der Woche der Veröffentlichung hören, sondern erst später und der Newsletter dazu dann schon verschickt worden sein, dann ist das halb so wild, denn mit dem ersten Newsletter, den du bekommst, bekommst du unten klein im Newsletter einen Link zum Newsletter-Archiv und da kannst du dir dann den entsprechenden Newsletter, die entsprechende Ausgabe raussuchen mit den Infos zu Savaschs neuem Buch Home Run. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast was für dich mitgenommen. Ich hoffe, das ein oder andere wird auch noch nachwirken und vielleicht für dich auch zu Veränderungen führen. Vielleicht wirst du ein eigenes Projekt starten. Vielleicht wirst du in Zukunft auch mit einer ein bisschen anderen Haltung nochmal draußen unterwegs sein. Was auch immer deine Inspiration drin war in diesem Gespräch. Vielleicht hast du jetzt auch Lust bekommen, in den nächsten Ferien nochmal gen Türkei dich zu orientieren. Vielleicht willst du um ein ganz anderes Land mal herumlaufen oder mit dem Fahrrad rumfahren. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, was wir so mitnehmen können aus diesem Gespräch. Und wenn es dich nur unterhalten hat, dann freue ich mich auch, dass du bis hierhin dabei geblieben bist. Ich wünsche dir, bis wir uns wiederhören, eine gute Zeit. Wenn du magst, dann ist das schon kommende Woche, kommenden Dienstag zur nächsten Folge von Frei Raus. Und wenn es der nächste Dienstag nicht ist, dann ist es vielleicht irgendein anderer Tag, an dem wir uns hören und du wieder Lust hast, dich inspirieren zu lassen. Herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Sometimes it'll get